Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Schweizer Strom wird teurer. Ein durchschnittlicher Haushalt muss pro Jahr rund 40 Franken mehr bezahlen. Schweizer Bundesrichter für Zwangsernährung und gegen Haftunterbruch. Der Walliser Hanfbauer Bernard Rapper blitzt vor Bundesgericht ab. Dazu beschäftigen uns in der Sendung zwei große Brocken. Unter die UBS-Affäre und den Staatsvertrag soll ein Schlussstrich gezogen werden. Die Frist zur Prüfung der 4.450 UBS-Kundendaten läuft ab. Wir fragen, wo die Schweiz heute steht, wirtschaftlich und politisch. Und kein Geld, keine Kampfflugzeuge, sagt Verteidigungsminister Ueli Maurer. Im Tagesgespräch fragen wir den SVP-Bundesrat, ob dies das Ende einer selbstständigen Schweizer Luftwaffe ist. Rendezvous am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit dem Nachrichtenüberblick Ursula Vogler.
In der Schweiz steigt der Strompreis im nächsten Jahr um durchschnittlich 40 Franken oder 4% für einen Haushalt mit einem Verbrauch von 4.500 Kilowattstunden. Das hat der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen mitgeteilt. Je nach Stromlieferant können die Preise variieren. Einzelne Elektrizitätsversorger verlangten mindestens 10% mehr für den Strom, andere 5% weniger. Betriebe im Gewerbe- und Dienstleistungssektor müssen laut dem Verband ebenfalls mit einer Strompreiserhöhung von etwa 4% rechnen. Der Walliser Hanfbauer Bernard Rapper bleibt unter Hausarrest. Das Bundesgericht hat sein Begehren auf einen Unterbruch der Haft abgelehnt. Rapper wollte ganz aus der Haft entlassen werden, und zwar so lange, bis das Walliser Kantonsparlament über sein Gnadengesuch entscheidet. Die Bundesrichter in Lausanne begründeten, ein Staat dürfe nicht erpressbar werden. Rapper hatte mit einem Hungerstreik erzwungen, dass er seine Gefängnisstrafe unter Hausarrest an seinem Wohnort verbüßen kann. Wegen der schweren Überschwemmungen haben 3,5 Millionen Menschen in Pakistan keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, wie die UNO meldet. Sie müssten verschmutztes Wasser trinken, das erhöhe die Gefahr von Durchfallerkrankungen, heißt es in einem Bericht des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF. Nach UNO-Angaben sind von den Überschwemmungen mehr als 17 Millionen Pakistaner betroffen. Um die Not in Pakistan zu lindern, spendet das Fürstentum Liechtenstein nach eigenen Angaben 200.000 Franken für die Opfer der Flutkatastrophe. Die Schuldenkrise in Griechenland hat Folgen. Einem Viertel der kleinen und mittleren Unternehmen drohe bis Ende nächsten Jahres der Konkurs, schreibt eine griechische Gewerkschaft in einer Studie. Grund dafür seien die höheren Steuern und die tieferen Löhne vieler Griechen, was den Konsum drossle. Laut der Studie könnte das Einkommen der Griechen auf das Niveau von 1984 zurückfallen. Rund 300.000 Arbeitsplätze seien gefährdet. Die Gesamtbeschäftigung in der Schweiz hat im zweiten Quartal erneut leicht zugenommen. Nach Angaben des Bundesamtes für Statistik stieg die Zahl der Erwerbstätigen um 0,5% auf gut 4,5 Millionen im Vergleich zur Vorjahresperiode. Eine Zunahme gab es im Bereich der Dienstleistungen, in der Industrie ging die Zahl der Beschäftigten dagegen leicht zurück. Die Zahl der schweizerischen Erwerbstätigen blieb stabil bei 3,3 Millionen, bei den ausländischen Arbeitskräften gab es eine Zunahme von 2% auf 1,3 Millionen. Die Schweizerische Post hat im ersten Halbjahr deutlich mehr Gewinn gemacht. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2009 stieg der Gewinn um mehr als ein Drittel auf 480 Millionen Franken. Dazu beigetragen hat in erster Linie PostFinance, der Finanzbereich der Post. Weniger gut läuft das Geschäft mit der Briefpost. Die Menge der Briefe ging um 2,6% zurück. Auch mit den Postautos wurde weniger verdient. Dies liege daran, dass das Angebot abgebaut worden sei. Im Kanton Zürich ist die Volksinitiative «Der Kunde ist König» zustande gekommen. Sie verlangt, dass Ladenbesitzer selbst über die Öffnungszeiten ihres Geschäfts bestimmen können. Die Initianten, die FDP und Jungfreisinnigen, reichten über 8.000 Unterschriften ein, nötig sind 6.000. Die Initianten halten die aktuelle Regelung der Ladenöffnungszeiten für wettbewerbsverzerrend. Viele Geschäfte seien gegenüber jenen in Bahnhöfen, Flughäfen oder Tankstellen benachteiligt. Der verschuldete Fußballclub St. Gallen und das neue Stadion AFG Arena sollen mit Finanzspritzen von 16 Millionen Franken saniert werden. Die öffentliche Hand, ein Bankenkonsortium und private Investoren sollen sich, gemäß einer Mitteilung, am Rettungsprogramm beteiligen. Der Kanton soll 4 Millionen Franken, die Stadt 2 Millionen zur Verfügung stellen. Ein Bankenkonsortium verzichtet auf Forderungen von gut 5 Millionen Franken und ebenfalls 5 Millionen tragen private Investoren bei.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Das ist in der nächsten halben Stunde die Geschichte eines Schweizers in den USA, der bei der UBS ein nicht gemeldetes Konto hatte und nun um seine Existenz bangt. Das ist die Geschichte der Caritas-Helferin in Pakistan und um 13 Uhr die Geschichte eines SVP-Bundesrats, der sich für die Armee stark gemacht hatte und nun den Antrag gestellt hat, vorläufig keine Kampfflugzeuge zu beschaffen. Der frühere SVP-Parteipräsident und jetzige Verteidigungsminister Ueli Maurer ist Gast im Tagesgespräch. Und bevor wir genauer anschauen, für wen der Strom ab nächstem Jahr um wie viel teurer wird, zuerst noch zu Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.132 Punkten, plus 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 30,54 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,272. Das Wetter. Am Nachmittag bleibt es trotz einigen Quellwolken über den Bergen meist sonnig bei 28 bis 31 Grad. Morgen Freitag ist es teilweise sonnig, es gibt einige Regengüsse und Gewitter. Am Samstag ist es im Norden wechselhaft bei höchstens 20 Grad. Im Süden ist es mit Nordföhn oft sonnig bei 28 Grad. Am Sonntag gibt es auch im Norden vorübergehend Aufhellungen bei 18 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. In der Zentralschweiz Stau auf der A2 Richtung Gotthard zwischen Luzern-Horbe und Stanz-Staat wegen einer Baustelle. Es wird empfohlen, via die A14 und die Axenstraße auszuweichen. In der Westschweiz befindet sich auf der A1 Richtung Genf zwischen Nier und Guppe ein Velofahrer auf der Fahrbahn. Weiter Stau oder Behinderungen auf der A1 Richtung Lausanne zwischen Flughafen Genf und der Verzweigung Le Vengeron. Auf der A9 Richtung Lausanne zwischen dem Glion-Tunnel und Montreux. Richtung Vevey zwischen Lausanne-Vennes und dem Belmont-Tunnel sowie zwischen Chèvre und der Verzweigung Laver und in der Region Bern auf der A1 Richtung Bern zwischen der Raststätte Grauholz und der Verzweigung Wankdorf.
Alles wird teurer, auch der Strom. Im nächsten Jahr steigt die Stromrechnung der Schweizer Haushalte im Durchschnitt um 4%. Allerdings gibt es große Unterschiede. Je nach Region und je nach Elektrizitätsgesellschaft sehen die Strompreise ganz unterschiedlich aus. Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr.
Wer seinen Strom bei der CKW in Luzern, Uri oder Schwyz bezieht, darf sich freuen. Dort sinken die Preise. Für einen 4- bis 5-Zimmer-Haushalt mit Tümpler und Elektroherd bis 5%. Anders im Kanton Bern. Die BKW erhöht die Preise um rund 6%. In der Stadt Bern sinken sie aber um bis 4%. Das Bild ist alles andere als einheitlich. Die Unterschiede sind von Stromlieferant zu Lieferant sehr groß. Das zeigt auch eine Umfrage des Verbands Schweizer Elektrizitätsunternehmen VSE. Das Spektrum reicht von Preissteigerungen von 10% bis Senkungen von 5% im nächsten Jahr. Warum? Die Gründe seien vielfältig, erklärt Kurt Rohrbach, Präsident des VSE.
Ja, die Ausgangslage der Unternehmen ist auch unterschiedlich. Es gibt Unternehmen, die hatten eher höhere Durchleitungspreise. Es hat Unternehmen, die müssen weniger Ersatzinvestitionen tätigen. Und so ergibt sich halt ein breites Spektrum.
Bis Ende Monat müssen alle Stromlieferanten ihren Kunden mitteilen, welche Preise sie 2011 für den Strom verrechnen. Preissenkungen werden eher die Ausnahme sein. Preistreibend seien nicht die Kosten für den Ausbau des Stromnetzes, sondern die Kosten für die Produktion des Stroms, die Energiekosten, betont Kurt Rohrbach.
Und da sind die Treiber Ersatzinvestitionen in Kraftwerke, die Treiber sind die Preisentwicklung auf dem internationalen Markt und nicht zu vergessen die potenzielle Erhöhung von Gebühren, Abgaben, wenn ich an die Erhöhung der Wasserzinsen denke und so weiter.
Teilweise ist es aber auch ein Entscheid des Bundesverwaltungsgerichtes vom Sommer, der sich nun in der Stromrechnung von uns allen niederschlägt. Das Gericht hat die Regulierungsbehörde ElCom nämlich zurückgepfiffen bei der Frage, wer für die Kosten für die Nutzung des Stromnetzes aufkommen muss. Diese Kosten müssten in vollem Umfang auf die Kunden überwälzt werden. Bisher hatten auch die Stromproduzenten einen Teil der Kosten übernommen. Steigt die Stromrechnung, dann freut das logischerweise niemanden. Die Stromgesellschaften werden darum nicht müde, zu betonen, dass die Strompreise in der Schweiz immer noch vergleichsweise tief seien, im Vergleich zu den 90er Jahren, aber auch im Vergleich zu den europäischen Nachbarländern. Will heißen, die Konsumenten müssen sich darauf einstellen, dass die Strompreise weiter steigen, allerdings unterschiedlich stark. Details folgen am 31. August von ihrem Stromlieferanten.
Heute soll gewissermaßen ein Strich unter die UBS-Affäre gezogen werden. Bis heute musste die Schweiz die 4.450 Dossiers von UBS-Kunden prüfen, um sie dann an die USA weiterzuleiten. Und aus heutiger Sicht scheint es, als ob der Staatsvertrag zwischen der Schweiz und den USA erfüllt werden kann, als ob genügend Kundendossiers an die US-Steuerbehörde geliefert werden können. Anders sieht es für jene Kunden und Kundinnen der UBS aus, deren Datensätze an die USA geliefert werden, weil sie im Verdacht stehen, die Steuern nicht korrekt bezahlt zu haben. Für sie hat alles erst begonnen. Beat Soltermann über einen dieser Kunden.
Herr X heißt nicht wirklich X, aber so wollen wir ihn hier nennen. Der 76-jährige Schweizer lebt schon seit Jahrzehnten in den USA. Er habe sich immer ans Recht gehalten, betont er, und er habe geglaubt, auch beim Steuernzahlen sei dies so gewesen.
Wir haben ja unsere Steuern bezahlt, als gute Leute da, wo in Amerika wohnen, wir haben ja alles gemacht. Jeden Pfennig versteuert. Nur eben dieses Schweizer Konto eben nicht.
Dieses Schweizer Konto, eröffnet in der Schweiz bei der damaligen Bankgesellschaft der heutigen UBS. Eröffnet, als X noch ein Kind war, später gefüllt mit den Pensionskassengeldern aus der Schweiz und der elterlichen Erbschaft. Dieses Schweizer Konto hat X den amerikanischen Steuerbehörden jahrelang verschwiegen.
Ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist Geld, das in Europa, in der Schweiz angefallen ist und daher nicht steuerpflichtig war.
Ein Fehler aus Naivität, aus Desinteresse, keine groß angelegte Betrugsaktion mit Briefkastenfirmen und Tochtergesellschaften, die es unter der UBS-Klientel auch gegeben hat, aber ein Fehler unbestritten. Der Steuerberater von X hat's im 2002 bemerkt und X wollte ab 2002 auch sein UBS-Konto auf der US-Steuererklärung angeben.
Ich bin dann zur UBS gegangen und habe ihnen gesagt, ich möchte das sofort machen. Die waren sehr widerwillig dabei, die haben geglaubt, ich sei blöd. Und dann haben sie mir dann mit Ach und Krach, das war wirklich ein Würgen, haben sie mir dann die Steuerunterlagen nach USA geschickt.
Doch dann beging X einen zweiten Fehler. Er hat sein Geld auf dem Schweizer Konto nur ab 2002, nicht aber auch rückwirkend für die Zeit davor, versteuert. Und landete vor einem Jahr prompt mit 4.449 anderen auf der Liste jener UBS-Kunden, deren Daten im Rahmen des UBS-Staatsvertrags an die USA ausgeliefert werden sollten. Per Brief erfuhr er davon.
Und ich muss also sagen, wir haben das wirklich durchgetragen, wenn wir den Brief überhaupt von der Eidgenossenschaft. Wissen Sie, 10 Seiten lang, gründig und also alles ist im schönen Juristendeutsch. Sie am liebsten hätte ich wie im Vogelstrauß-Politik. Kopf ins Sand gesteckt und gesagt, das, man lernt es mal auf uns zukommen, es wird wohl nicht so schlimm sein. Doch, es wird so schlimm sein.
X ergriff die Flucht nach vorne, machte, noch ehe seine Daten an die USA übergeben werden konnten, eine Selbstanzeige, legte alle Fakten auf den Tisch. Er hege heute keinen Groll gegen die UBS und die Schweiz, hätte sich von beiden aber mehr Unterstützung erhofft.
Es hat so ausgesehen, es hat nicht nur so ausgesehen, es war so, dass einfach die Kunden sang- und klanglos fallen gelassen worden sind.
Dank seiner Selbstanzeige gibt's gegen X kein Strafverfahren. Das Zivilrechtliche hingegen läuft. Bußen, Strafsteuern, alles ist denkbar. X bleibt nichts anderes übrig, als auf den Entscheid der US-Steuerbehörde zu warten.
Und heute läuft also die Frist für die Überprüfung der 4.450 UBS-Kundendaten ab. Wir wollen nun schauen, wo wir in der ganzen Staatsvertrag- und Bankenproblematik stehen aus Sicht von Wirtschaft und Politik. Zuerst zur Wirtschaft, Beat Soltermann. Was wir eben im Bericht gehört haben, also was Herr X gemacht hat, ist das nun ein Einzelfall oder ist das im Gegenteil typisch?
Also im Moment ist es noch relativ schwierig, das ganz exakt zu sagen, weil da einfach die Informationen noch fehlen. Vielleicht gibt es Informationen. Heute Nachmittag wird die Schweiz ja informieren, etwas genauer über die Details dieses ganzen Deals in Zusammenarbeit auch mit den USA. Aber im Moment ist das schwierig. Aber aufgrund der Gespräche mit verschiedenen Anwälten, die ich geführt habe, muss man sagen, es gibt nicht nur einen Herr X, es gibt mehrere solche Herr X. Das sind nicht weniger schlimme Steuerbetrüger. Die haben auch die Steuern hinterzogen oder betrogen, man muss da kein Mitleid haben, aber es waren eben nicht nur die ganz Großen, die das große Rad gedreht haben und Millionen oder Milliarden sogar hinterzogen haben.
Schauen wir die Rolle der Banken an. Was hat die UBS und was haben die Banken gelernt aus dem Ganzen? Also arbeiten sie nun ganz sauber?
Ja, es war sicher für alle Banken ein Schuss vor den Bug, nicht nur für die UBS. Und falls es Banken gab, die das Gesetz etwas zu großzügig zu ihren Gunsten ausgelegt haben in der Vergangenheit, dann ist zu hoffen, wenigstens, dass sie das nicht mehr tun jetzt und in der Zukunft. Was auffällt ganz allgemein ist, dass seit diesem UBS-Rechtsstreit und auch seit diese neuen Doppelbesteuerungsabkommen jetzt abgeschlossen worden sind, dass viele Banken, nicht alle, aber viele Banken weniger grenzüberschreitendes Banking betreiben. Also das heißt, man sieht eine Tendenz, dass die Banken vor Ort gehen, in die USA, nach Europa, nach Asien und dort direkt zu den Kunden gehen und das nicht mehr aus der Schweiz heraus betreiben. Das hat zur Folge, dass das Schweizer Bankgeheimnis nicht mehr gilt, aber es ist zumindest, was die Rechtsregeln angeht, etwas sicherer und das ist sicher eine Folge dieser ganzen Geschichte.
Sind nun die Probleme mit dem heutigen Tag gelöst oder gehen die USA nun auf die nächste Bank los, beziehungsweise auf Kunden der nächsten Bank, zum Beispiel bei der CS?
Der zuständige Staatssekretär Michael Ambühl, der hat erst gerade letzte Woche gesagt, dass es keine Anzeichen gebe, dass die USA noch weitere Schweizer Banken ins Visier nehmen wollten. Es gab ja immer mal wieder Gerüchte, vor allem auch, weil die USA durch die vielen Selbstanzeigen natürlich sehr viel Material haben jetzt und das schauen sie genau an und man hat immer wieder Angst gehabt, dass da noch andere Banken betroffen sind. Aber eben von offizieller Seite heißt es gibt kein Anzeichen, dass ein solcher Fall vorliegt und es besteht von Bankenseite, ist man versucht zu sagen, hoffentlich auch kein Grund dafür. Aber klar, ganz ausschließen kann das niemand. Die Chancen, denke ich allerdings, sind eher gering.
Nun zu den politischen Auswirkungen, Oliver Washington. Die Diskussion um den Staatsvertrag und die UBS hat eine halbe Staatskrise ausgelöst. Ihre Einschätzung, war diese Aufregung berechtigt?
Ja, ich bin der Meinung, trotz halber Staatskrise, diese Auseinandersetzungen im Parlament, die waren berechtigt. SP und Grüne sahen im Staatsvertrag ja das ideale Vehikel, um auch gleich noch das grundsätzliche Problem zu lösen. Das Problem nämlich, dass die Schweiz zwei Grossbanken hat, die eben zu gross sind und die man nicht untergehen lassen kann. Und SP und Grüne haben mit dieser Forderung versucht, das nachzuholen, was die Politik vor zwei Jahren verpasst hat. Damals musste das Parlament die UBS mit Milliarden retten, das Grossbankenproblem, aber wurde nicht angegangen. Und deshalb war es eben auch verständlich, dass die Linken die Gelegenheit des Staatsvertrags nutzen wollten und darauf pochten, dieses Grossbankenproblem zu lösen. Beim Staatsvertrag allerdings hat sich wiederum einmal mehr, ist man fast schon versucht zu sagen, gezeigt, dass seitens der Bürgerlichen die Bereitschaft dazu sehr zaghaft ist.
Wenn wir jetzt das Ganze anschauen, kann man sagen, hat die Politik aus dem Fall UBS Lehren gezogen?
Das wissen wir heute noch nicht. Wir wissen es erst dann, wenn die Massnahmen gegen die Grossbankenproblematik auf dem Tisch liegen. Und die bürgerlichen Parteien haben die Forderungen der Linken ja auch mit dem Argument abgelehnt, dass Ende August der Bericht einer Expertenkommission zu dieser Grossbankenproblematik auf dem Tisch liegen werde. Und heute Nachmittag aber wird seitens des Bundes noch kommuniziert, die Veröffentlichung dieses Berichtes werde verschoben und das Argument wird wohl lauten, man müsse zuerst die internationale Entwicklung abwarten, bis man Maßnahmen auch für die Schweiz definieren könne. Dieses Argument ist durchaus nachvollziehbar. Trotzdem, die Linke sieht in dieser Verschiebung den ersten Beweis dafür, dass eben unter dem Druck der Banken die Bürgerlichen nichts bis nur wenig machen wollen und schlussendlich werden die Bürgerlichen beweisen müssen, dass ihre Bekenntnisse mehr sind als nur Lippenbekenntnisse und dass sie eben wirklich auch bereit sind, die politischen Konsequenzen aus dem Staatsvertrag zu ziehen.
Das waren Einschätzungen von Inlandredaktor Oliver Washington und davor von Wirtschaftsredaktor Beat Zoltermann. Das Bundesgericht hat also kein Verständnis für den Walliser Hanfbauern Bernard Rappa. Sein Gesuch um Haftunterbruch haben die Bundesrichter in Lausanne abgelehnt und sie äußerten sich zum springenden Punkt im Fall Rappa: Der Staat dürfe sich nicht mit einem Hungerstreik erpressen lassen. Die Richter stützen mehrheitlich eine Zwangssanierung. Vom Bundesgericht in Lausanne, Patrick Mühlhauser.
Der Hanfbauer Bernard Rappa verbüßte gegen Anbau und Handel von Hanf und weiteren Delikten eine Haftstrafe von fast 6 Jahren. Während über 100 Tagen versuchte er mittels Hungerstreik einen Haftunterbruch zu bewirken, bis das Walliser Kantonsparlament über sein Gnadengesuch entscheidet. Eine Zwangsernährung wies er kategorisch ab. Nun hat das Bundesgericht Rappas Rekurs einstimmig abgewiesen und einen Haftunterbruch abgelehnt. Die Richter wollten eine klare Botschaft vermitteln: Der Staat ist nicht erpressbar. Zudem könnte die Gewährung eines Haftunterbruches andere Häftlinge zu ähnlichen Maßnahmen animieren. Viel zu reden gab in Lausanne das Mittel einer Zwangsernährung. Eine Mehrheit der Bundesrichter halten die Zwangsernährung für legitim. Unter anderem beriefen sie sich auf den Europäischen Menschenrechtshof. Dieser sagt, eine Zwangsernährung für Häftlinge ist möglich, wenn es darum geht, körperlichen Schaden zu verhindern. Somit steht für die Richter die Pflicht der Strafvollzugsbehörden, Leben zu erhalten, über dem persönlichen Freiheitsrecht. Allerdings bemängelten die Bundesrichter eine fehlende Gesetzgebung. Nur die Kantone Neuenburg, Bern und Zürich würden eine entsprechende Regelung kennen. Die Lausanner Richter wünschen sich ein eidgenössisches Rahmengesetz, so dass schweizweit für alle gleiches Recht gelten würde. Zurzeit befindet sich Bernard Rappa in Hausarrest auf seinem Hof. Er hat den Hungerstreik unterbrochen. Sein Anwalt sagte jedoch gegenüber Schweizer Radio DRS, dass er wieder in einen Hungerstreik treten werde, wenn er ins Gefängnis zurück muss.
Gestern hat der Bundesrat beschlossen, dass er vorläufig auf den Kauf neuer Kampfjets verzichtet, weil das Geld fehlt. Was heißt das nun aber für die Zukunft der Armee in der Luft und am Boden? Der Verteilkampf um die Gelder geht bereits los. Aus dem Bundeshaus, Katrin Hug.
Noch vor einem Jahr war der Bundesrat der Meinung, die Schweiz brauche neue Kampfjets. Nun hat er deren Beschaffung hinausgeschoben. Für SP-Sicherheitspolitikerin Evi Allemann ein überfälliger Entscheid der Vernunft. Nun könnten die Prioritäten anders gesetzt werden.
Wir haben natürlich ein Interesse, dass das Geld, das nun zur Verfügung ist, so sinnvoll als möglich eingesetzt wird, das heißt für die Katastrophenhilfe, für den Bevölkerungsschutz und auch für die Friedensförderung im Ausland.
Doch das sehen bürgerliche Politiker anders. Für SVP-Nationalrat Bruno Zuppiger brauche man das Geld für andere laufende Aufgaben in der Armee.
Es ist in der Tat so, dass wir natürlich noch verschiedene andere Grossbaustellen haben, etwa im Logistikbereich oder im Bereich der IT. Und ich denke jetzt, dass der Bundesrat entschieden hat, zuerst diese Baustellen fertigzustellen.
Im Armeebericht, den der Bundesrat im September verabschieden will, müsse nun aber auch dargestellt werden, dass die Schweiz eine beschränkte Verteidigungsbereitschaft in der Luft habe, so Zuppiger. Für FDP-Nationalrat Edi Engelberger muss der Armeebericht auch in die Zukunft schauen.
Warum konnte man eben diesen Entscheid militärisch und sicherheitsmäßig so treffen? Wie will man in Zukunft die Luftwaffe ausstatten? Und man muss auch ganz klar aufzeigen, wie ist es dann möglich, finanziell eben diese Anschaffungen oder diesen Teilersatz des Tigers im Jahre 2015 plus sicherzustellen.
Für CVP-Ständerat Bruno Frick ist klar, dass die Armee am Boden und in der Luft nun mit Mängeln leben müsse. Die Symmetrie der Mängel sei gerechtfertigt. In der Luft müsse man sich aber überlegen, wie man die Luftraumüberwachung mit anderen Ländern zusammenlegen könnte.
Es ist durchaus möglich, diesen Polizeidienst mit anderen Staaten sicherzustellen, Luftraumüberwachung beispielsweise zusammen mit Österreich und Deutschland. Wir tun das am Boden ja auch. Wir haben die Zusammenarbeit mit Schengen. Eine solche Zusammenarbeit in Friedenszeiten ist möglich ebenfalls in der Luft und sie ist anzustreben.
Das kann sich auch Mauro Mantovani, Strategieexperte der Militärakademie der ETH Zürich, sehr gut vorstellen.
Wir haben ja mit allen unseren Nachbarn Abkommen über den Luftpolizeidienst. Allerdings eingeschränkt auf bestimmte Ereignisse, wie zum Beispiel das WEF in Davos. Und diese Abkommen könnten die Grundlage bilden für umfassendere luftpolizeilichere Zusammenarbeitsvereinbarungen.
Im Armeebericht müsse der Bundesrat die Bedeutung der Luftwaffe zurückstufen. Und der Bundesrat müsse darstellen, wie man die Sicherheit im Luftraum sicherstelle, falls sich die Sicherheitslage für den Ernstfall Wiedererwarten verschärfen sollte, so der Strategieexperte.
Ehrlicherweise müsste dann Hilfe von außen angefragt werden und diese auch vorbereitet werden. Das heißt, die militärische Neutralität der Schweiz wäre zu relativieren.
Sagt Mauro Mantovani, Strategieexperte der ETH Zürich, im Bericht von Katrin Hug. Über den bundesrätlichen Entscheid, vorläufig keine Kampfflugzeuge anzuschaffen, sprechen wir gleich auch mit dem VBS-Chef selbst im Tagesgespräch. In Pakistan kämpfen Bevölkerung und Hilfswerke gegen die Fluten. Die Situation ist weiterhin unübersichtlich. Bettina Iseli von der Caritas hat sich bis gestern in verschiedenen Krisengebieten in Pakistan aufgehalten. Ich habe sie gefragt, wie es derzeit im Norden des Landes aussieht.
Im Norden ist die Situation folgendermaßen, dass im Prinzip links und rechts vom Fluss, von den verschiedenen Flüssen, eine Schleuse geschlagen wurden von diesem Wasser. Also alles ist weg, teilweise ganze Dörfer, die von diesem strömenden Wasser, man kann sich das vorstellen, wie ein Bergbach weggeschwemmt wurden.
Sie waren ebenfalls in Islamabad. Konnten Sie sich von dort aus einen Überblick machen, wie es im Rest des Landes aussieht, also zum Beispiel im Süden?
Richtig, dieses Wasser, das da strömend herunterkam, das hatte ich dann durch den Fluss Indus, der im Prinzip von Nord nach Süd durch Pakistan läuft, verschoben, so dass wirklich jetzt während der letzten Wochen immer wieder andere Abschnitte komplett überschwemmt waren. Man muss sich das vorstellen wie ein riesiger See mit kleinen Inseln, die dann die Erhöhungen, die noch übrig waren, gebildet haben. Das ist ja ein sehr, sehr flaches Gebiet und entsprechend war halt viel oder ist immer noch viel überschwemmt.
Gut, und stellen wir uns nun vor, wir sind in einem Dorf, das fast vollständig zerstört worden ist. Wie genau läuft das ab mit der Hilfe? Heuern Sie da lokale Arbeiter an oder nehmen Sie Leute mit, um dort aufzuräumen und zu helfen?
Wenn wir beim Dorf anfangen, ja, da stützen wir uns so gut es geht immer auf die lokalen Leute, die da vorhanden sind, um uns bei der Verteilung zu helfen. Also die Güter, die kommen dann an Tag X in diesem Dorf an und da helfen dann Leute, die von uns ausgewählt wurden, in der Verteilung an die verschiedenen Familien.
In den Berichten hat es verschiedentlich geheißen, die Hilfe laufe nicht so gut an. Gleichzeitig hieß es, es sei genug Material da. Was ist denn da genau das Problem? Ist es das Problem, die Hilfsgüter zu verteilen?
Nein, das ist sicher nicht das Problem, die Verteilung. Man muss sich bewusst sein, dass dieser Prozess, wenn man sich mal entschieden hat, führt ein gewisses Projekt durch, verteilt jetzt, wie im Fall von Hex und Caritas, 8000 Hilfspakete, dass die ja zuerst eingekauft werden müssen. Und als Caritas sind wir auch gewissen Qualitätsstandards verpflichtet. Also wir versuchen, diesen Prozess des Einkaufs auch so zu machen, dass wir sicher sein können, dass zum Beispiel keine Korruption involviert ist und das braucht natürlich Zeit. Güter im Lande sind genug vorhanden. Pakistan ist ein großer Produzent von verschiedensten Arten von Hilfsgütern, unter anderem der größte Lieferant von Nothilfezelten.
Was ist denn Ihre Aufgabe in den nächsten Tagen, Bettina Iseli?
In den nächsten Tagen wird es darum gehen, die Verteilungen weiter voranzutreiben. Das eine Projekt hat gut gestartet, beim anderen werden wir jetzt wirklich diese Tage die ersten Verteilungen effektiv machen können. Und da geht es natürlich darum, diese Prozesse sauber aufzugleisen. Das heißt, dass wirklich dann die Güter da ankommen, wo sie sollen. Und wir werden das als Caritas auch überwachen, damit wir sicher sein können, dass die angekommen sind.
Das waren Informationen von Bettina Iseli vom Hilfswerk Caritas. Die Glückskette hat bis jetzt mehr als 18 Millionen an Spenden erhalten. Sie sammelt weiter und dieses Geld geht unter anderem auch an die Caritas. Spenden können Sie auf das Postkonto mit der Nummer 10-15000-6 mit dem Vermerk Überschwemmung Asien.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.